Herzlich willkommen zurück zum Frei, Stark, Sexy Podcast. Hier ist dein Host Tim Reich und heute spreche ich mit Martin Böttcher. Martin ist gelernter Sportwissenschaftler, Heilpraktiker und hat sich darauf spezialisiert, Menschen durch transformative Prozesse in ihrem Leben zu begleiten. Wir hatten ein super spannendes Gespräch, ich würde mal sagen ein bisschen philosophischer angehaucht, wo es zum Beispiel um Themen ging, wie kann man noch authentischer leben, also ohne eine Maske aufzusetzen oder sich irgendwie verstellen zu müssen. Oder warum die Lebensabschnitte, in denen wir am meisten Druck und Spannung spüren, oft auch die transformativsten und lehrreichsten Lebensabschnitte sein können. Insgesamt super geiles Gespräch, hat mir richtig Spaß gemacht, mit dem Martin zu sprechen und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Okay, hau erstmal raus. Wer bist du und was machst du für die Zuschauer?
Ja, also mein Name ist Martin Böttcher und was ich vor allen Dingen mache, ist, dass ich Menschen in Transformationsprozessen begleite. Und mein Fokus in den Transformationsprozessen, da gibt es ja auch viele, ist eine innere Entwicklung. Und in kurzen Worten gesagt, ist das immer der Weg zum Wesenskern. Mhm. Das, was ich sozusagen überschreiten darf, damit ich stärkeres Erleben habe, ich lebe aus der Mitte meiner selbst. Man kann es auch mit anderen Worten sagen, ich lebe aus einer stärkeren Anbindung. Mhm. Also du kannst aus meinem Verständnis Wesenskern auch austauschen mit Verbindung mit deiner Seele oder mit deinem höheren Selbst, sagen ja manche. Mhm. Und diese Verbundenheit zu dem, was in mir für mich wesentlich ist, also absolut wesentlich, wesenhaft, das ist der Fokus meiner Arbeit. Und da die meisten Menschen da einiges an wie so Schleier oder Schichten dazwischen haben, also der Weg wie verstellt scheint, ist das halt manchmal eine ziemlich herausfordernde, transformative Reise, weil ich mich mehrmals so überschreiten muss auf dem Weg. Ich werde sozusagen etwas ein anderer, während ich zu dem werde, was ich die ganze Zeit schon bin.
Das interessiert mich total. Also das Thema, wer bin ich wirklich? Ja, was ist überhaupt mein Wesenskern? Woher weiß ich, wie das ist? Und das geht es gleich schon ein bisschen tiefer, aber die Frage kam mir gerade nochmal in den Kopf. Und zwar hat ein Bekannter von mir letztens so ein Buch gezeigt. Ich weiß ja nicht mehr, von wem das war. Aber die Kernaussage war, dass also die wenigsten oder vielleicht auch gar kein Mensch wirklich zu 100% er selbst ist oder zu 100% sein Leben, also sein, was soll ich sagen, sich selbst auslebt, könnte man auch sagen, sein Wesen. Mhm. Weil ich glaube, in dem Buch wurde zumindest die These einfach mal geschrieben, weil niemand komplett bedingungslose Liebe in seinem Leben erfahren hat. Vor allem halt in den jungen Jahren als Kinder, ne? Sondern es war meistens, wenn auch nur klein, an irgendwas gekoppelt, was man besser macht oder schlechter macht, die Eltern sehen wollen oder nicht sehen wollen, aber es war nie komplett bedingungslos. Ne? Ja. Was man den Menschen ja eigentlich auch nicht übel nehmen kann, weil so hat das halt funktioniert. Aber was ist deine Einstellung dazu? Mhm. Glaubst du, da ist was dran?
Ja. Ja, pass auf, ich habe da eine sehr klare Haltung dazu. Und das ist jetzt aber gleich so eine Frage in so eine Tiefe, dass du mich gerne jetzt beim Sprechen unterbrechen kannst, weil das ist jetzt so richtig deep stuff, was du mir da sozusagen als Vorlage...
Ja, sorry, kein Geplänkel.
Gar nicht mehr. ja, aber das finde ich super spannend, weil ich glaube, genau das ist das, was uns Menschen zurzeit umtreibt, dass es genau nämlich in diese Richtung geht. Und deswegen jetzt verrate ich an der Stelle sozusagen gleich ein kleines, ich weiß nicht, es ist nicht in dem Sinne ein Geheimnis, jetzt gut zu aber es macht halt die Sache echt krass komplex. Mhm. Nämlich, der Wesenskern, wie ich ihn verstehe, ist kein innerer fester Ort, es ist kein, das bin ich und das kann ich anfassen, das ist total definiert. Mhm. Der Wesenskern ist wie ein Schlüsselloch, also wie etwas, was aufgeht, was ganz und gar wesentlich ist, aber das Wesentliche ist eigentlich schon sozusagen die Öffnung, und jetzt kommt's, in den Kontext herein, Weil ich bin als Mensch, ich bin gar nicht abgeschnitten von meinen Mitmenschen. Ich bin auch nicht von dieser Liebe getrennt, die du gerade angesprochen hast. So, das heißt, das, was ich Wesenskern nenne, ist eigentlich so ein Durchgangstor, wo ich realisiere, ich bin mehr, als ich denke, als ich fühle und als ich von mir weiß. Und zwar viel mehr.
Klingt schön, ja. Hört sich gut an.
So. Und ich persönlich, und das ist ja auch die Erfahrung meiner eigenen Lebensreise, glaube sogar, dass wir Menschen so eine Art Einladung hier haben, diese unbedingte Liebe, die du angesprochen hast, zu entdecken. Weil es meine Erfahrung und meine Überzeugung ist, dass das die Essenz ist, die wir alle teilen, die wir alle sozusagen sind.
Ja.
Aber die wenigsten Menschen haben Kontakt dazu. Und das braucht man eben tatsächlich niemandem vorwerfen und unseren Eltern schon gar nicht, weil, wie du auch sagst, keiner hat ja diese bedingungslose Liebe erlebt. Das heißt, wenn du das mal erlebt hast, wie das ist, von jemandem angeschaut zu werden, der gerade sozusagen eingestöpselt ist in dieser Frequenz von bedingungsloser Liebe, da wird es dir einfach warm und es ist nur ein Blickkontakt. Das heißt, diese Unmittelbarkeit, die sich da ereignet, in diesem in diesem Liebesein, ist ja nicht diese, hey, ich liebe dich, weil du so hübsch aussiehst, das ist ja eine ganz andere Liebe.
Danke.
Genau, du kannst du trotzdem als Kompliment nehmen.
Liebe geht raus. Ich finde es so interessant, weil was du gerade erzählst, ist was, ich bin ja praktisch Partner von einem Unternehmen in den Niederlanden, die psychedelische Retreats veranstalten, also wo die Leute Psilocybin nehmen, habe ich dir vielleicht schon mal erzählt. Und das ist eigentlich, was die meisten Leute dort erklären. Also was ich selber auch in Erfahrung gemacht habe, ist, dass man in diesem Zustand, diesen 6-7 Stunden, was auch immer, wenn es gut angeleitet ist, in diesen Zustand der bedingungslosen Liebe reinkommt. Und viele Leute haben ja auch diese Ich-Auflösung, ja, diese Auflösung des Egos und erfahren dann dieses Einheitsgefühl. Also was du gerade beschrieben hast als, hey, wir sind ja gar nicht abgeschnitten, nicht mal nur von den Menschen um uns herum, sondern auch von allem im Universum. Ich bin nicht abgeschnitten von dieser Pflanze hier drüben.
Genau.
Und das ist auch immer noch schwer greifbar für mich und auch schwer in Worte zu fassen, finde ich. Aber das klingt nach dem, Gefühl, was die Leute auf Psychedelika haben. Wobei ich aber nicht glaube, dass es nur mit Psychedelika geht. Ja, wir haben ja das alles in uns, sondern das ist ja nur ein Weg dorthin.
Richtig. Deswegen, wenn du sagst in uns, da komme ich gleich wieder mit diesem Bild. Ja, wir alle haben die Möglichkeit, die Tür dahin zu öffnen. So, in dem Sinne, in uns oder einfach jeder von uns hat den Zugang dazu. Und ich selber, ich habe ihn ja damals kennengelernt über bestimmte Arten von Meditation.
Genau.
Und auch eine bestimmte Weise, die Aufmerksamkeit. Manche Menschen sagen ja, das Einzige, was wir in uns bewegen können, ist unsere Aufmerksamkeit. Und wie wir mit Aufmerksamkeit oder einer bestimmten Weise der inneren Achtsamkeit zu dieser Türe gelangen und sie auch aus eigenen Stücken öffnen können.
Ja.
Ohne dass man jetzt dafür eine Droge oder einen Pilz oder irgendwas braucht.
Dass man darauf zurückgreifen muss.
Ja. Ganz genau. Ganz genau. Und meine Erfahrung war ja, ich hatte ja das große Glück, dass ich durch diese Tür sozusagen gestolpert bin, weil ich da so ein bisschen wie so, wie sagt man da, die Jungfrau zum Kind, da gibt es ja so einen Ausdruck, also völlig sozusagen aus Versehen in so einen Kontext mal geraten bin und das so gar nicht so im Fokus hatte und gar nicht so intendiert hatte.
Wie ist das passiert? Während der Meditation?
Nee, ich hab einen sogenannten Satsang besucht. Hast du den Ausdruck schon mal gehört?
Nee.
Satsang ist so ein Begriff, nennt sich dann übersetzt Zusammensein in Wahrheit. Und das ist in dem Sinne keine Meditation, sondern im Satsang gibt es immer eine Person, die den Weg sehr gut kennt zu dieser Türe, wo sich dann sozusagen das Ego auflöst, also die Ego-Identifikation auflöst.
Also es war eine Gruppe, die zusammengekommen
ist? Ja, genau. Ja. Genau. Und das gibt es massenhaft. Also wenn du Satsang eingibst, dann siehst du diverse Lehrer, da gibt es ganz unterschiedliche Typen, die das geben. Das geht natürlich alles auf eine ähnliche Tradition zurück. Es beruft sich im Großen eigentlich alles auf diesen letzten großen indischen Heiligen, den Sri Ramana Maharshi. Mhm. Aber da frag mich mal nicht genauer, ich kenne mich da gar nicht so tief aus in dieser Szenerie. Ich bin da einfach über eine Freundin reingeraten, damals als ich Sportwissenschaft studiert habe,
ja,
die da sehr viel sich mit beschäftigt hat. Und das war für mich total absurd, weil ich war so ein naturwissenschaftlich denkendes Gehirn und was sie mir da so erzählt hat, das klang für mich so sektenartig.
Ja.
Und
ja,
ich dachte, was ist das denn für eine komische Sache? Könntest du mir das mal erklären?
Voll der Kult.
Und dann hat sie gesagt, weißt du, ich kann es dir eh nicht erklären. Komm einfach mal mit.
So. Da läuten die Alarmglocken, oder?
So, und dann habe ich halt, also wie ich jetzt weiß, weiß ich halt, das ist ja eigentlich eine unwahrscheinlich aus meiner jetzigen Perspektive normale Sache. Satsang hat nichts mit Sekten zu tun, da gibt vielleicht fließen ja keine Gelder, das ist ja alles auf Spendenbasis und so weiter. Mhm. So, sondern einfach zu erleben, also manche machen es auch gegen Geld, da gibt es ja auch unterschiedlich von Person zu Person, aber das was ich erzählenswert finde da wirklich, ist, dass es eben möglich ist und auch nicht so besonders schwer, im eigenen Geist diesen Ort zu finden, von dem sich sozusagen die Gedanken abheben.
Den Kern des Bewusstseins?
Wenn du es möchtest, ja.
Ja, also ich praktiziere jetzt wirklich nur Vipassana-Meditation mit Sam Harris, ne, Waking Up, was ja irgendwie so auch die Basis der Meditation ist, zumindest in meinen Augen, so wie ich es erlebt habe. Und ja, da geht es auch sehr oft um eine Übung, gedanklich oder auch mit dem Spiegel oder mit dem Finger, dass es darum geht, ah, okay, versuch doch mal, den Sitz des Bewusstseins zu finden. Ja?
Ja.
Wo ist der, der sieht, der hört, der fühlt? Genau.
Ja.
Das macht für alle Sinn, die, die sich schon ein bisschen in Meditation reingefuchst haben. Finde ich für alle Hörer, hörte ich auf jeden Fall mal ein paar Sessions in der Waking Up App an. Das ist ein sehr guter Einstieg, finde ich. Mhm. Aber worauf ich hinaus will, ist, es geht doch eigentlich darum, dass nichts zu finden ist.
Genau.
Ja, also dass du nichts finden kannst.
Ja.
Und du hast ja auch vorher gesagt, da ist nichts Greifbares.
Genau.
Ja? Also was meinst du, wenn du mir jetzt sagst, es ist gar nicht so schwer, diesen Kern zu finden?
Genau, das ist die direkte Antwort und dann kommt ein kleiner Schlenker, wieso das so dermaßen eingeschlagen hat. Mhm. Weil ich glaube, die Antwort ist, die Kunst ist, sich vom Nichts finden zu lassen.
Entschuldige, ich muss doch kurz unterbrechen. Wie lief dieser Satz, sagen der genau ab? Was machen die Leute da? Ist das eine Meditationsrunde oder was passiert da?
Ich glaube, es gibt Unterschiede. So wie ich es kennengelernt habe, kann ein Satsang so sein, dass man tatsächlich einfach nur viel, viel Zeit in Stille sitzt.
Ah, okay.
So. Und dann gibt es die Möglichkeit, Fragen, die auftauchen, so wie wir jetzt. Wir haben ja auch Fragen zu diesem Thema. Da gibt es ja sehr, sehr viele Fragen, die total spannend sind.
Ich bin ein neugieriger Typ. Ja.
Genau. Wunderschön. Und dann mit dieser Neugierde auf jemanden zuzugehen, und so habe ich halt Satsang kennengelernt, dass da eben ein Mensch ist, der da sehr, sehr viele Wege gegangen ist, sehr viele Fragen beantworten kann, wie ich diesen Bewusstseinskern finden kann. So, und dann komme ich mit meiner Frage, so wie wir das jetzt machen, hey, was sagst du denn dazu? Aber du sitzt halt vor einem Menschen, der den Weg halt sehr viel gegangen ist, der sich da sehr gut auskennt. Ist einfach ein Vollexperte und ist in der Lage, diesen Zustand sozusagen zu verkörpern. Also kann sozusagen diese Tür, ich habe es ja vorher so wie so eine Tür, wie so einen Durchgang beschrieben, kann es sozusagen in Kontakt bringen.
Und das hat dann auch denselben Effekt für die Leute, die mit dieser Person in Kontakt treten. Also das fährt sozusagen auf die ab, weil nur weil er die Erfahrung gemacht hat oder es mir erklären kann, kann ich ja auch nicht selber den Zustand herbei beschwören oder so.
Genau, da kann ich dir natürlich auch wieder nur mein Verständnis sagen. Und das ist so eine wilde Mischung. Das heißt, es gibt erstmal keine Garantie für gar nichts. Und nicht jeder, der an einem Satsang teilnimmt, schwebt hinterher hinaus.
Ah, Mann!
Ja. Leider. Da ist zum Pilzwochenende, glaube ich, mit mehr Wahrscheinlichkeiten gesegnet, dass du auch mit der Erfahrung wirklich auch in Kontakt kommst.
Höchstwahrscheinlich, ja.
So. Also Satsang ist da in keinster Weise eine Garantie. Die sprechen ja auch selber eher, wenn sich das einstellt, das ist eher so ein Moment von Gnade. Oh. So benutzen die ja eher das Wort. So. Vielleicht bündelst du nochmal, wo du sagst, das wäre sozusagen der Hauptbrennpunkt für dich, weil das ist irgendwie jetzt so ein tiefes, aber auch gleichzeitig so ein diffuses Feld, das es, glaube ich, gut ist, an der Stelle nochmal so richtig. Okay, was macht dich, worauf bist du am neugierigsten?
Der Ausgang war ja eigentlich zum Selbst zu finden und ja. Von da aus sind wir eher zum, jetzt über die Meditation dazu gekommen, zum ja, Sitz des Bewusstseins zu finden.
Ja.
Wobei ich mich aber auch gefragt habe, okay, was ist denn überhaupt der Sinn davon? Also warum soll ich denn überhaupt den Sitz von dem Bewusstsein finden? Ja, ist das dann die Erleuchtung, wie manche sie so beschreiben wollen? Ja. Das ist ja diese Idee davon. Aber ehrlich gesagt, das interessiert mich gar nicht so sehr. Ich würde eigentlich lieber ein bisschen banaler drauf schauen und nochmal aufgreifen, was wir vorhin besprochen haben. Mhm. Ja, wo es auch um, ich sag mal so, das eigene Wesen sich selbst geht und warum ja so viele Leute sich gar nicht mehr trauen, irgendwie authentisch sie selbst zu sein. Ja? Zumindest so, wie es ihnen entspricht. Mhm. Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du gesagt, dass viele Leute zu dir kommen mit genau diesem Problem von, hey, ich muss mich verstellen, ich muss irgendwie eine bestimmte Rolle oder sowas erfüllen, weil ich ansonsten nicht akzeptiert, nicht geliebt, nicht respektiert, was auch immer werde. Aber gleichzeitig haben die Menschen auch keinen Bock mehr, irgendwie diese Rolle vorzuspielen. Was ist denn vielleicht ein guter Weg für die Leute, um sich selbst die Erlaubnis zu geben, sie selbst zu sein? Aber was heißt das überhaupt, wenn man selbst ist? Ne? Weil viele sagen das ja oft so, hey, sei einfach du selbst. Das wird ja irgendwie oft so rumgeschmissen. Aber können die Leute das auch überhaupt so umsetzen?
Ja, das ist eine sehr, sehr coole Frage und die hat mich auch sehr begleitet. Und da mag ich dir sehr, sehr gerne einiges an Antwort geben.
Ich freue mich.
So, das Erste ist, ich schmeiße einfach mal so ein ganz schlichtes Modell rein und stelle uns mal so vor, als wenn wir, während wir miteinander sprechen, durch so ein paar verschiedene Schichten an Überzeugungen sprechen und Glaubensmustern und Konditionierungen.
Sicherlich, ja.
So. Das meiste davon ist uns aber gar nicht bewusst. Ne? Ein ganz großer Umstand, allein zum Beispiel, dass wir als zwei Typen gegenüber sitzen, macht schon ein bisschen was anders, wahrscheinlich, als wenn einer von uns jetzt eine Frau wäre. Ne? Allein solche Sachen färben sozusagen, das meine ich mit diesen kleinen Schleiern, diesen kleinen Schichten, die einfach stattfinden im Kontakt. Ich denke, das ist auch normal, das ist auch erstmal okay so, dass es da immer wieder Unterschiede gibt. So.
Ja.
Aber ja nicht muss, weil der Umstand, ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist oder ich, muss ja jetzt nicht einen Einfluss nehmen, wie ich spreche oder wie ich gucke. So, aber das wäre schon so eine erste Schicht. So, und davon gibt es eine ganze Reihe. So, davon gibt es ganz viel, was ich jetzt vor Annahmen über dich habe oder über mich, was ich reinprojiziere in unseren Kontakt. Vielleicht habe ich eine Absicht oder eine Motivation, die mir gar nicht so klar ist, die meine Wortwahl jetzt lenkt.
Also, da gibt's das macht ja schon einen Unterschied. Es macht ja schon den Unterschied, dass wir hier einen Podcast aufnehmen. Ja? Dass das hier für die Welt ist, dass das dann im Internet irgendwo rumschwirrt.
Ja, ja, ganz
genau. Und dann in den Ohren von, wer auch immer gerade zuhört, landet.
Ganz genau. Ja, so ist das. Ja, so. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine innere Überzeugung habe, eine ganz, ganz große Angst vor Ablehnung zum Beispiel, da werde ich total bemüht sein, nicht jetzt so zu sprechen, wie ich denke, sondern so, wie ich hoffe, dass du mich dann nicht ablehnst.
Ah, ja, das ist gut.
So, und aus meiner Sicht ist es unwahrscheinlich kostbar, sich dieser ganzen Schichten immer bewusster zu werden, weil mir das komplett im Wege steht, um authentisch und auch integer mich in der Welt zu bewegen, in Kontakte reinzugehen, mich auch auszudrücken als das Wesen, das ich bin. So, ich sag's mal sehr flapsig, um das auszudrücken, was ich bin, also wie ich sozusagen von meinem Wesenhaften vielleicht auch gedacht bin, sage ich jetzt mal so, dann brauche ich ja eigentlich nur das wegzulassen, was ich nicht bin.
Klingt ganz simpel. Ja. Aber genau. Wie komme ich denn da hin? Ja, weil genau. Auf der einen Seite hast du ja gesagt, die meisten Sachen sind gar nicht bewusst.
Ja.
Ja. Mhm. Und die, die bewusst sind, sind vielleicht selbst dann schwer zu überkommen. Ja. Mhm. Also genau. Wie komme ich. Und warum ist es denn überhaupt wichtig, authentisch und integer zu sein? Vielleicht können wir noch ein bisschen früher starten. Was, warum haben die Leute denn so ein Problem damit, wenn sie ja, was vorspielen müssen oder das Gefühl haben, sie tragen eine Maske? Was denkst du?
Ja, du, ich erzähl's dir einfach aus meiner eigenen Lebensgeschichte, weil ich bin ja ein Mensch, das dürfte schon deutlich geworden sein.
Du bist ein Mensch, ja.
Also nicht nur, dass ich ein Mensch bin.
Okay.
Sondern ich bin ja ein Mensch, der sich sehr für das Innenleben interessiert. Also für all das, das sind ja auch, man kann sagen, Meditation oder diese ganze innere Erforschung, das sind ja auch innere Handlungen, innere Reisen, innere Bewegungen. Das findet ja auch statt, wenn ich nicht kommuniziere, wenn ich nicht mit einem Menschen rede zum Beispiel. So, das heißt, was mich als Wesen sehr auszeichnet oder sehr, sehr definiert, ist mein Interesse für dieses Innen, für die ganzen inneren Vorgänge. Ja. So, jetzt bin ich in einem Kontext groß geworden, wo diese ganze Innenraumthematik überhaupt keine Relevanz hat.
Ah, hat niemand interessiert.
Nicht, weil jetzt irgendwie jetzt zum Beispiel meine Eltern, die sind super liebe Menschen und gewesen, so, aber die haben ihren Schwerpunkt einfach ganz woanders. Das heißt, in meiner eigenen Erfahrung hat sich eingestellt, die tiefe Überzeugung, so wie ich bin, ist es einfach scheinbar irgendwie total daneben. Es interessiert irgendwie keinen. Es ist diese Frage, wie fühlst du dich, war in meinem Kontext, wie ich aufgegeben bin, vollkommen irrelevant. So, weil es waren eher so Sachen wie wichtig, wie gefallen dir die irgendwie jetzt die Klamotten, die ich dir hingelegt habe oder irgendwie, also so, was sich halt aufs Außen bezogen hat oder kommst du in der Schule klar, stimmen die Noten oder diese Sachen. Also diese ganzen Werte, die halt eher sich also abbilden in so äußeren Qualitäten, die auch dazu gehören.
Ja.
So, aber jetzt für eine Person wie mich war das irgendwie total skurril und auch manchmal schwierig oder auch manchmal sehr leidvoll so aufzuwachsen, weil ja das, was in mir sich wesentlich angefühlt hat, hier scheinbar überhaupt keine Rolle spielt in dieser Welt.
Kein bisschen Resonanz irgendwie.
Keine Resonanz hat, genau. So. Hier ein kleiner Sidestep, das hat mich natürlich dazu motiviert, meine Fühler enorm auszubilden, immer sozusagen in dieser Sehnsucht, wo resoniert denn der andere? Hat der andere nicht auch einen Innenraum? Da muss doch auch was Relevantes Inneres haben.
Ja.
Was mich, heute weiß ich das, dass ich ein Hochempath bin oder das, was man als hochsensibel bezeichnet. Aber das wusste ich ja als Jugendlicher nicht. So, das heißt, ich bin jetzt in der Zwischenzeit extrem in der Lage, eben über diese Empathie und diese Resonanzfähigkeit auch das Innen von anderen Menschen spüren zu können und das in Kontakt zu bringen damit, was ich als, machen wir ja auch ein bisschen, also darüber zu sprechen, über diese Innenwelten, das fällt mir jetzt heute ganz leicht. Cool. So, aber ich hatte ein sehr hartes Training. Und um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, wo fängt man eigentlich an, ist eigentlich da zu merken, wird das, was wesentlich ist, was ich als wesentlich in mir erlebe, wird es resoniert von der Welt? Und wenn nicht, habe ich nämlich dummerweise das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Und als Kind habe ich dann eher die Überzeugung, außer ich bin super starker Charakter, das gibt es ja auch, solche Wesen, die denen ganz klar ist, hey, ihr stimmt nicht, mit mir ist alles in Ordnung. So. Die wissen ja auch ganz früh mit 13, dass die bald ausziehen werden und so. Solche Fälle gibt es ja auch, aber zu denen gehörte ich nicht. Ich habe ganz lange wirklich irgendwie gedacht, dass ich irgendwie nicht in Ordnung bin. Ich weiß nicht, ich habe ja auch bis 20 geträumt, dass ich auf dem falschen Planeten abgeworfen wurde.
Sag mal, wie kommt es, dass du trotzdem immer, also dass du nie diese Anbindung verloren hast zu deiner, ja, zu deinem Interesse für den Innenraum? Ja?
Ja.
Wie kommt es, dass du das nie abgelegt hast und irgendwann vielleicht, ja, irgendwie ja, ich sag mal, so ein bisschen irgendwo hart geworden bist und gesagt hast, okay, alles klar, ich zwinge mich jetzt einfach auf diesem anderen Planeten zu funktionieren, sondern du hast es ja irgendwie durchgezogen, dein ganzes Leben lang trotzdem diese Ausrichtung und diesen Fühlern, wie du es beschrieben hast, zu folgen.
Ja.
Gab es irgendwo vielleicht auch einen Schlüsselmoment oder so, dass du gesagt hast, hey, ich bin doch richtig so?
Ja, mehrere. Am Anfang war es, glaube ich, mehr Glück als Verstand.
Ja.
Und ich kann mich an eine Szene erinnern, ich wurde noch konfirmiert, das würde ich heutzutage nicht mehr machen, aber damals habe ich das gemacht und beim Einkaufen des Anzugs, ne, wir mussten damals uns im Konfirmationsanzug konfirmieren lassen, ich bin so ländlich groß geworden, und ich weiß noch genau, wie mir der Anzugverkäufer so auf die Brust geklopft hat. Ich war ja oder bin ja ein relativ sportlicher Typ, früher mit langen Haaren, ein bisschen ähnlich wie du, weißt du, ich habe ja Sport studiert, das kommt ja auch nicht von ungefähr, dem Außen schon dann auch versucht, irgendwie gerecht zu werden. So, und ich weiß noch, wie der mir so auf die Brust klopfte und sagte, nicht verändern, Dressman werden. Das war so ein Italiener, so, der konnte nicht so gut Deutsch sprechen. Und der hat mir so vorgeschlagen, ich könnte so eine Laufbahn als Dressman einschlagen, so als Model. Und ich habe damals so das so geahnt, wo ich dachte, es war so ein ganz komisches Gefühl, deswegen sage ich mehr Glück als Verstand.
Ja.
Ich dachte, wenn ich den Weg gehe, verliere ich mich komplett.
Nicht verändern, Dressman werden, das ist sehr interessant. Ja. Okay, eigentlich doch ganz schöner Ansatz, wenn er sagt, hey, du musst dich nicht verändern. Ja,
ja, aber er meinte ja durch das Außen und den Körper.
Oh, ja, natürlich.
So, also war sehr außenbezogen. Mhm. Und ich habe irgendwie so geahnt, worüber ich noch viele Jahre drüber nachgedacht hatte, dann dachte ich, wäre das nicht cool, irgendwie so eine Laufbahn als Model, vielleicht hätte das ja funktioniert und dann wäre ich heute einer der Reichen und Schönen geworden. Wäre ja auch cool, keine Ahnung, ob es dahin geführt hätte. Aber ich habe halt damals dieses komische Gefühl gehabt, deswegen sage ich mir Glück als Verstand, wenn ich den Weg einschlagen würde, ich würde mich verlieren.
Ja, so ein Bauchgefühl vielleicht.
Genau. So, und wenn du fragst, gab es dann Schlüsselerlebnisse, dass ich weiter dieser Innensicht treu geblieben bin? Das war also einmal einfach dieses vage Gefühl, dass ich nicht der Typ Mensch bin, der die Verbindung zu seinem Inneren halten kann, wenn ich jetzt nur noch zum Beispiel vor der Kamera stehen würde. So.
Ist einfach nicht dein Stil.
Ist einfach nicht mein Wesen, genau. Mhm.
Danke, genau. Dass du es für heute machst. Das finde ich cool.
Ja, ich habe ja zum Glück ein bisschen beides. Ich habe auch eine Seite, die auch eine Rampensau ist. Und ich habe auch schon mal vor 1000 Leuten gesprochen. Das hat auch viel Spaß gemacht.
Cool.
So, also die Facette habe ich ja auch. Ich bin da, glaube ich, tatsächlich relativ sozusagen breit aufgestellt.
Ja, ich denke mir halt auch, das Wesen ist ja auch nicht komplett in Stein geschrieben irgendwie. Man kann sich ja immer noch verändern. Man kann ja auch, klar, Stärken, aber vielleicht auch Schwächen, die einen sonst irgendwie zurückhalten würden, ausbauen.
Ja, genau. Und du hast ja vorher diese Wozu-Frage gefragt und bevor ich noch zwei weitere Schlüsselerlebnisse sage, weil wenn du zum Beispiel vom Wesen her eigentlich ein total expressionistischer Typ bist, die viel ausdrücken willst, aber jetzt in einem Kontext groß geworden bist, wo es immer hieß, entweder du bist sozusagen still und wenn du es nicht bist, erfährst du irgendwie eine Ablehnung, dann wird häufig so eine Person auch wie so ein bisschen so konditioniert, so angepasst zu sein und sich so zu orientieren an den Anforderungen von außen.
Ah, okay.
Und dann hat es plötzlich eine ganz massive Relevanz, weil diese Menschen ja auch das Gefühl haben, ich lebe gar nicht mein Leben. Ich drücke mich gar nicht aus als das, was ich bin, Entschuldigung, sondern ich fahre irgendwie so eine Art Strategie. So, und das ist dann wirklich manchmal ganz, ganz bezaubernd, wenn Menschen entdecken, dass zum Beispiel hinter ihrer Performance, die sie abliefern, um angepasst zu sein, so vielleicht ein ganz unkonventioneller Wesenskern ist und die mit so einer ganz anderen Lebensfreude plötzlich in Kontakt sind. So, und das sind ja so Effekte in der Arbeit, die ich erlebe, wenn ich mit Menschen arbeite. Dass dann diese Wozu-Frage eigentlich manchmal fast wie so eine Art Überraschung ist, wenn ich aus der Konditionierung meine Wege rausnehme und ich wirklich das sein darf, wie ich bin, wie ich mich eigentlich fühle. Und das eine ungeheure Befreiung ist. Ich weiß noch, mein eigener Therapeut damals in der Lehrtherapie, der sagte, Martin, du trägst die Gitterstäbe, die du loswerden willst, die hältst du selber fest und trägst diese Gitter vor dir her. Du hast das Gefühl, du bist in einem Käfig.
Ist das ein geiler Vergleich, ja.
Und der Clou ist zu lernen, was sind denn die Strukturen, die das mich halten lassen. Das war ja unbewusst. So, und dann, ich muss ja nur wissen, was ich da tue. Und wenn ich jetzt aufhöre, das zu tun, zack, bin ich frei. Und wir sind ja alle frei. Wir sind so hammermäßig frei. Aber die wenigsten Menschen leben ja aus dieser Freiheit heraus.
Stimmt, wir leben ja kaum. Also, ich sag mal so, wir sind natürlich privilegiert, ja, wo wir leben und wie wir aufgewachsen sind. Ja. Aber wir leben nicht in Gefangenschaft, wir leben nicht in irgendwelchen Zwängen oder so. Ja. Wir haben ja eigentlich gar keinen Grund, uns die ganze Zeit zu verstellen und diese Performance abzuliefern. Ja. Ja. Mir kam auch dieser Gedanke, natürlich, das ist ja der Pain dran, dass du immer in deinem Kopf jede deiner Handlungen, alles, was du sagst und tust, micromanagen musst, um eben zu gefallen, ja, und nie mal wirklich loslassen kannst, ja.
Yes. genau.
Ich glaube, das ist so der Struggle. Und wie kommt man jetzt hin, also in das Bewusstsein, für welche Filter habe ich überhaupt? Weil vielleicht würden manche Leute sagen, ich bin doch authentisch, ja. Vielleicht sage ich das ja auch über mich selbst, weil ich sage einfach, hey, ich bin Tim Reich, ich sehe mich selbst als authentischen, ehrlichen Menschen, der sagt, was er denkt oder was er fühlt oder was auch immer, der seiner Neugier folgt. Aber ich habe ja trotzdem haufenweise Konditionierungen, die dann unbewusst sind, von denen ich überhaupt nicht weiß. Ja?
Genau.
Also genau. Dafür bin ich überzeugt und das wurde mir jetzt auch oft genug durch eigene Erfahrung aufgezeigt. Ja? Zum Beispiel auch durch das Psilocybin-Thema. Das kann da auf jeden Fall helfen. Man sollte sich nicht komplett drauf verlassen, aber es ist eine gute Inspiration. Aber was sind sonst noch Wege, um zu erkennen, also um das Unbewusste bewusst zu machen und zu merken, okay, hier spiele ich mir selbst oder anderen noch irgendwas vor. Ja? Hier sind noch Filter, die mir gar nicht aufgefallen sind, ne? Obwohl sie ja nur die Gitterstäbe ja direkt vor meinen Augen sind. Was ist der Prozess? Vielleicht kannst du mir so eine schöne Step-by-Step-Anleitung geben und dann ist mein Leben perfekt. Ja,
ganz einfach.
Komm in die WhatsApp-Gruppe. Ja.
Mit dem Unterschied, dass diese Step-by-Step-Anleitung eine ganz schöne Reise ist. Ja. Also die Step-by-Step-Anleitung, die ist einfach. Den Weg zu gehen, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber es ist eine sehr berechtigte Frage, weil eigentlich machen wir uns ja erst auf die Reise, diese unterbewussten Sachen aufzudecken, wenn wir anecken. Also wenn wir entweder einen inneren Leidensdruck haben oder einfach von der Außenwelt gespiegelt bekommen, irgendwie, dass da echt was schwierig ist. So. Also es ist meistens eine gewisse Art von Leidensdruck tatsächlich nötig, um da in der Tiefe wirklich zu fischen. Ich habe einen Kollegen zum Beispiel, der ist...
Ja? Du hast auch geschrieben, glaube ich, in deinem Podcast, in der Beschreibung, dass Spannungen im Leben uns helfen können, uns weiterzuentwickeln. Und dass es die auch braucht. Es braucht irgendwo dieses bisschen Leid, klein oder groß, keine Ahnung. Aber es braucht auf jeden Fall Leidensdruck. Ich glaube, für 90% der Menschen. Es gibt ja vielleicht noch diese Unicorns, die nur aus der Freude, aus dem Hinzu arbeiten, was auch schön ist.
Genau.
Es braucht diesen Leidensdruck. Ja.
So. Genau. Genau, und das ist glaube ich, genau diese Mischung. Ich finde auch das Wort Spannung hilfreicher als jetzt nur Leidensdruck. Das klingt schon wieder so pathologisch. Und ich habe 20 Jahre als Heilpraktiker für Psychotherapie gearbeitet.
Ja.
Und dann natürlich ganz viel eher auch mit diesem pathologischen Anteil zu tun gehabt, wo der Leidensdruck einfach ganz klar massiv überwiegt. Aber die Erkenntnis dieser Zeit war ja, dass es so eine Zone gibt, die urmenschlich ist. Eine Rahel van Herm, das war die erste deutsche Dame, die einen literarischen Salon geführt hatte und da hatte sie noch gar nicht den Zugang zu Schule oder Universität so. Also eine ganz, ganz frühe, weise Denkerin.
Pionier.
Pionierin, richtig. Und die hat ja mal diesen Satz so schön formuliert, ein jeder Mensch ist in seinem Empfindlichsten getroffen und wie er da wieder herausfindet, das ist die Aufgabe des Lebens.
Entschuldige, was? Jeder Mensch ist in seinem Empfindlichsten getroffen?
Genau.
Das verstehe ich nicht. In welchem Zusammenhang?
Ja, der Zusammenhang ist, dass dort, also ich sag's mal aus der Heilpraktiker-Sicht, also irgendwann habe ich gemerkt, dass wir alle sowas wie einen wunden Punkt haben. So eine Art Kernverletzung. So eine Schmerzstelle, wo wir im Leben das so direkt erleben, weil wir da immer wieder über ähnliche Themen stolpern. Also ähnliches, wenn ich eine Krise habe, dann eben diese Krise mit den Themen. Oder wenn ein Hindernis immer wieder kommt, ist es diese Art Hindernis oder diese Art Blockade. So, und das ist so ein Ausdruck von dem, was sie, meine ich, damit ausgedrückt hat, dass wir alle an einer ganz, ganz wesentlichen Stelle eben getroffen, verletzt sind, Warum? Du hast es eingangs schon gesagt, eigentlich mit deiner Eingangseröffnung, weil wir ja nicht die Umgebung hatten, die uns sozusagen aus dieser weiten Perspektive angeschaut haben. Wir wurden nicht erkannt sozusagen als die Götter, die wir sind. Der André Stern, der hat es mal so schön gesagt, wir Kinder, also als Kinder kommen wir sozusagen als Seelenriesen zur Welt. Wir werden erzogen von Seelenzwergen. Und dann werden wir auch zu Seelenzwergen.
Klingt so schön und doch sehr traurig irgendwie.
Ja, genau. So, und das ist so bedeutsam. Ich bin ein großer Fan von diesen Seelenbildern. Also ich denke, die Seele spricht in Bildern. Ne? Die Bilderwelt der Seele ist ja auch so ein Stichwort, was einem begegnet, wenn man jetzt so Campbell oder sowas so liest, so mythologische Ansätze. Mhm. So. Und das ist ja, weil wir dann über Bilder ein ganz großes Verständnis erlangen, was wir so über das einfach nur so sprechen, nicht so finden.
Ja.
So. Und wenn ich jetzt, ich erlaube mir mal hier kurz einen Ausschnitt zu einer Bilderwelt, die ich ja selber viel benutze, jetzt auch gerade speziell in meinem Podcast, in dem Seelengroß-Podcast. Da lehne ich mich ja immer wieder an Michael Ende an und seiner Bilderwelt. Und manche Menschen wissen ja, dass er eigentlich ein großer Mystiker war, dass er ja nicht nur Kinderbücher geschrieben hat, sondern auch ganz, ganz anspruchsvolle Essays und eher so einen ganz mystischen Blick auf die Welt hatte, ne, der Sohn eines surrealistischen Künstlers und so weiter. So, und in diesen Kinderbüchern, das ist sowas wie Jim Knopf zum Beispiel, yeah. da strandet ja so ein Junge auf einer Insel und er weiß ja gar nicht, wer er ist und wo er herkommt. Das heißt, obwohl er behütet aufwächst, sind alle liebe Menschen in Lummerland, hat er aber diese Urverletzung, und das meine ich, das Empfindlichste, wo er weiß nicht, das Geheimnis seiner Herkunft. So, und an irgendeiner Stelle tragen wir das alle mit uns rum. Wir haben alle, das ist meine Überzeugung, so einen Punkt, der für uns total wesentlich ist. Für den Jungen ist es eben wichtig, zu wissen, wo er herkommt. Vielleicht einfach deswegen, weil er so erkennt, dass er so anders ist als die anderen. Ne? Er ist schwarz, die anderen sind weiß, vielleicht ist das der Grund. Oder er realisiert irgendwann, dass die Frau Wars nicht seine richtige Mutter sein kann, was auch immer das so ist. So. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass es uns allen so geht.
So. Kannst du noch mehr beschreiben, was sind denn andere Urverletzungen, die Leute haben, die vielleicht auch zu dir kommen, wenn die klar kommunizieren können oder es einfach schnell.
Ja, da kann ich dir eine ganze Reihe kann ich dir davon sagen. Also ganz typisch für Urverletzungen sind so Gegensatzpaare. Also wenn ich zum Beispiel von meinem Naturell ein ganz verbindendes Wesen bin, der unheimlich Freude hat, sich mit anderen zu verbinden, habe ich ganz oft Menschen, die eine Biografie haben von Abbrüchen.
Ah, okay.
Wo Menschen dann häufig umgezogen sind, jemand gestorben ist, die Eltern gestorben sind oder ein Geschwister. So. Und dann ist es für jemanden...
Beziehung vielleicht auch.
Ja, genau. Also das heißt, für jemanden, der vom Inneren her ganz gerne in Beziehung ist, ist es total schlimm, Abbrüche erlebt zu haben.
Verständlich.
Ja. So. Andersrum aber genau das Gleiche. Deswegen sage ich es häufig ein Gegensatzpaar. Wenn Menschen eher so für sich sein wollen, viel Raum brauchen, um sich zu entfalten, viele Rückzugsräume nötig haben, um zum Beispiel ihre kreativen Impulse in sich heranreifen zu lassen. Und die werden jetzt ständig bedrängt und mit Fragen und Regeln und Strukturen konfrontiert, die nicht zu ihrem Autonomiebedürfnis passen. Dann haben die das Gefühl, es gibt keinen Raum für mich. Und auch heute noch im Leben legen die sich Verpflichtungen auf und wollen denen sozusagen entsprechen. Das ist wie so eine Konditionierung und sind gar nicht bei sich zu Hause. Aber es ist sehr schmerzhaft, das sozusagen abzubauen.
Wäre ein Beispiel vielleicht auch jemand, der sehr viel Sicherheit, also ein großes Sicherheitsbedürfnis hat, aber dann immer mit Situationen konfrontiert wird, die eben risikoreich sind oder keine ganz Sicherheit. Genau.
Richtig.
Und meine Frage, wer bringt die Leute sich dann unbewusst, aber durchs eigene Handeln in diese Situation rein? Das habe ich noch nicht ganz kapiert. Oder geht es eher darum, dass, sagen wir mal, diese Urverletzung durch genau solche Situationen wie halt getriggert wird, für die Menschen zum wunden Punkt wird?
Ja, das Gemeine ist tatsächlich, wir bringen uns da immer wieder selber rein. Nicht, weil wir das wollen, nicht, weil wir das wissen, es ist auch keine Absicht. Aber in der Gestalttherapie gibt es so einen schönen Grundsatz, unser Organismus drängt nach Ganzheit, nach Heilung. wie wenn wir uns schneiden, dass das sich die Haut schließen möchte. Und wenn da sozusagen, in der Gestalttherapie nennt man das so innere Gestalten, die nicht geschlossen sind, also wenn so Räume nicht glücklich gelungen sind, so solche Dinge abzuschließen, dann gibt es im Inneren sozusagen einen Drang, uns in so eine Situation zu bringen, wo wir immer wieder neu die Chance haben.
Ja, interessant.
Das heißt, ich betreibe genau das Gegenteil von dem, was ich möchte. Ich möchte eine stabile Verbindung und gerate immer wieder an Partner, die gehen. Oder ich suche mir immer die raus, bei denen ich länger als 3 Monate bleiben kann.
Ja. Und das passiert praktisch unbewusst, aber wir machen es extra.
Richtig.
Ja.
Und das ist ein positiver Versuch unserer Seele, sage ich jetzt mal mit diesen Worten, da was Grundsätzliches zu klären.
Das macht total Sinn. Ich hoffe, das ist noch verständlich für alle. Mir brummt schon ein bisschen der Schädel, aber ich find's sehr interessant.
Ja, das ist halt einfach eine unwahrscheinlich komplexe Geschichte, die so miteinander so, wie ich das erlebe, auf so vielen Ebenen auch so miteinander verbunden ist.
Und wie geht's dann weiter? Also, wir wollen natürlich erstmal erfahren, also nehme ich jetzt mal an, erstmal erkennen, okay, wo ist denn unser verletzlicher Punkt, ne? Und wie haben wir uns unbewusst immer wieder und wieder in Situationen gebracht, wo wir genau da getriggert werden?
Genau. Ja?
Wie geht es dann weiter? Natürlich, wir wollen Heilung. Geht es darum, einfach eine stärkere Persönlichkeit zu werden? Geht es darum, vielleicht, ich sag mal, ja, wenn man ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis hat, an einigen Punkten einfach risikofreudiger zu werden oder besser mit Risiko umgehen zu können? Oder was ist der Weg? Ja, was ist der Weg aus, bestes Beispiel fand ich jetzt eigentlich aus dieser banalen Spirale von, man sucht Verbindung in Beziehung, stößt aber immer nur auf Ablehnung, die falschen Partner, weil ich glaube, das ist was viele Leute haben. Ja. Ich glücklicherweise nicht. Mir geht's gut, aber ich höre es immer wieder aus Kreisen. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Beispielthema.
Ja, die Antwort ist im ersten Teil total einfach und dann ist ein bisschen schwieriger, kommt dann für viele Menschen dann sozusagen im zweiten Schritt. Weil du hast es ja gerade schon so schön geschildert. Wir haben ja im Prinzip so eine ganze Reihe von Strategien.
Ja.
Und die simple Antwort ist, sobald ich die realisiert habe, brauche ich sie einfach nur zu lassen. Ich muss einfach damit aufhören. Fertig.
Dir geht's schlecht. Hör auf, die Sachen zu machen, bei denen du dich schlecht fühlst. Simpel eigentlich. Ich glaube, Jordan Peterson bringt auch immer wieder das als Beispiel. Kennst du Jordan Peterson?
Nee, das ist cool.
Nicht? Ach, kommt super gut an bei, ich sag mal irgendwie männlich unter 30, so die Zielgruppe praktisch. Und er sagt auch immer, hey, stop saying things that make you feel weak. Ja.
Yeah.
Ich glaube, das war ein guter Punkt.
Ja. Genau. So, das heißt, das ist das Tolle, wie ich finde, an diesem Ansatz, für den ich stehe, dass wir jetzt nicht in diesem Optimierungswahn verloren gehen. Ne? Diese ganze orange Phase, ne? Du kannst vielleicht dieses Modell von dem, es ist mir Ken Wilber, mit dem Spiral Dynamics Integral, wo wir so bestimmte Wachstums- und Entwicklungsschritte so durchgehen. Und dann gibt es ja so eine Phase, in der wir zum großen Teil ja gerade alle sind, die sich auch gerade jetzt auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen oder viel im Internet unterwegs sind. Da gibt es ja so immer noch so recht hartnäckig so eine Art Selbstoptimierungsgedanke. Was muss ich denn jetzt noch machen, um besseres Ich zu sein?
Wie kann ich denn noch an mir arbeiten?
Genau. Ja. Und an der Stelle halte ich das für totalen Quark. Und ich muss es nicht. Ich brauche wirklich nur mit dem aufhören, was mir nicht dient. Und dazu braucht es aber jetzt, um das halten zu können, im zweiten Schritt zwei ganz besondere Momente. Und der erste Moment ist meistens ein Gegenüber, an dem ich ein bisschen sozusagen üben kann. Weil ich werde sozusagen zu einem rohen Ei, manchmal sogar gefühlt wie zu einem Ei ohne Schale, wenn ich aufhöre, meine Strategien anzuwenden, fühle ich mich total nackt und verletzlich.
Sehr angreifbar, okay. Ja.
Weil ich habe ja nicht die Erfahrung abgelagert in meinem Körper, dass ich so okay bin, wie ich bin. Das heißt, mein Körper muss das erstmal wieder erfahren und darf es lernen, wie es sich anfühlt, einfach nur ein So-Sein zu verkörpern und das ist schon in Ordnung.
Hat es auch eine Beziehung dazu, dass es vielen Menschen schwerfällt, allein zu sein? Also allein mit sich, nur mit ihren Gedanken? Weil ich glaube, da hast du auch eine Podcast-Episode drüber gemacht.
Ja, das geht in so ein ganz bisschen in so eine andere Richtung, weil dieses Alleinsein zu einem sich nicht rauskriegen lässt, glaube ich, aus der menschlichen Zelle. Ja. Weil wir sind einfach Gesellschaftswesen. Mhm. Und wir brauchen ein bisschen Verbindung. Also ich wusste früher von Menschen, die sind zum Friseur gegangen, damit sie mal wieder erleben, dass sie jemand irgendwie sanft berührt oder so.
Das tut aber auch gut, ja. Also das feiere ich immer beim Friseur. Ja. Mhm. Gehst du auch manchmal zum Friseur?
Nicht mehr. Aber ich habe vorher schon gesagt, ich hatte längere Haare als du. Genau. Nee, aber mein Friseurbudget hat sich radikal reduziert.
Für alle, die den Podcast hören, der Martin hat einen wunderschönen kahlen Kopf.
Ja. Genau. Und Tim wilde Locken.
Wer mich noch nicht gesehen hat. Ja.
Genau. Okay. So, also das heißt, der eine Teil, der bleibt uns erhalten und es ist immer wieder wichtig, in den Kontakt und in die Verbindung zu gehen und sich auch zugestehen, dass wir es brauchen. Wir sind Menschen, wir brauchen Kontakt. So, und gleichzeitig gibt es einen Riesenunterschied zwischen dem Leiden an Einsamkeit oder das Alleinsein, dieses deutsche schöne Wort, allein, liegt es ja auch schon sehr nahe. Mhm. Auch diesen Umstand, wenn ich immer wieder mit Alleinsein zu tun habe, das wirklich zu nutzen, um das mit dem All-Eins, das damit verbunden ist, auch wirklich diese Einladung anzunehmen und zu sagen, jetzt komme ich wieder auf das, was wir eingangs gesprochen haben. Und ich verbinde das mal mit meiner Satsang-Erfahrung. Ich war ja so ein Liebessuch-Verrückter. Ich habe ja alles getan, um geliebt zu werden und jeden und alles davon überzeugt, dass ich der liebenswerteste Mensch der Welt bin und du musst mich mögen. So bin ich ja sozusagen durch die Welt gegangen. Nach der totalen.
Du musst mich mögen, du wirst mich mögen.
Ganz genau. Und so habe ich versucht, sozusagen jeden, der mir gegenüber irgendwie zu bestechen. Das war mir nicht bewusst. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Mhm. Aber das war ja auch vorher noch eine Frage von dir, wie kann man denn sowas merken, wenn es nicht nur der pure Leidensdruck ist? Ich sagte, ja, weil das dir Menschen widerspiegeln. Weil mir dann Leute gesagt haben, sag mal, warum lächelst du mich dauernd an? Ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich dauernd lächle. Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Und ich so, hä, warum lächle ich denn dauernd? Naja, weil ich will, dass du mich magst. Also das habe ich dann so irgendwann gemerkt. So, und was ist, dass es meine Strategie war, nur weiche Seiten zu zeigen, nicht anzuecken, immer Ja zu sagen zu allem, selbst wenn ich eigentlich Nein meine. So. Und da war in der Tiefe so ein ganz, ganz tiefes Liebesbedürfnis. Das heißt, wenn ich alleine war, fühlte ich mich kreuzunglücklich, weil es so eine Art Liebesloch war.
Okay, also es braucht manchmal nur ganz banale Momente, wie das so jemand sowas zu dir sagt,
yeah,
um mehr ins Bewusstsein zu kommen. Wenn du dann natürlich aufpasst, wenn du dann richtig dich natürlich hinterfragst, du sagst, genau, ja, warum mache ich das eigentlich?
Ja, genau.
Einfach nur warum. Ganz, ganz simple Frage. Wie so ein kleines Kind eigentlich nur. Ja, okay, genau. Wieso eigentlich? Mhm. Kommt das her? Genau. Ne?
Mhm. Und das ist dann natürlich, wenn das jetzt ein tieferes Thema ist, so wie es bei mir der Fall war, schon auch ein bisschen aufwendig, dann das auszuhalten, wenn das rohe Ei auftaucht. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht zum Gestalttherapeuten und ich habe das in der Ausbildung natürlich dann viele, viele Übungen gemacht und sehr viel Selbsterfahrung. Ich habe dann, ich weiß noch genau, wie das so eine Übung war, wo wir dann so getanzt haben, so zweites oder drittes Jahr, und dann das so zu erleben, wie es sich anfühlt, in einer Gruppe mich frei zu bewegen und zum ersten Mal im Leben das Gefühl zu haben, ich bin frei dabei. Ich gucke mich nicht mit diesen Augen an von außen. Und ich habe ja erzählt, diese Dressman-Geschichte, ich habe ja immer sozusagen diese Außenperspektive verinnerlicht gehabt.
Wie werde ich gesehen?
Ja, wie werde ich gesehen? Es war immer nur, wie werde ich gesehen? Es war immer nicht, wie fühlst du, was denkst du, was bist du, sondern wie werde ich gesehen, wie werde ich gesehen, wie werde ich gesehen? Mhm. Und als ich zum ersten Mal erlebt habe, dass das wegfällt, das war ekstatisch.
Wo war das?
In der Gestalttherapie-Ausbildung. Wir haben so eine Übung gemacht, die ganz viel mit Tanzen zu tun hatte. Wir haben das sehr gut contained. Das war ein sehr wohlwollender Rahmen.
Ist das so Richtung Ecstatic Dance? Davon habe ich mal gehört, aber selber noch nie gemacht.
im Prinzip ist ich würde eher andersrum sagen, ja, aus meiner Wahrnehmung ist Ecstatic Dance das Zelebrieren von diesem Phänomen, was wir erleben dürfen, wenn wir uns ganz und gar frei zur Musik bewegen.
Cool.
Das ist fantastisch, genau. Ja. So, und dann habe ich ja, jetzt verbinde ich mal eben so ein bisschen die Fäden, die wir jetzt heute angesprochen haben.
Das ist eine gute Idee.
Ja. Dann habe ich ja im Satsang diese Erfahrung gemacht, dass diese Liebe, die ich suche, dass ich da drin bade, dass ich darin atme, dass ich davon überhaupt nicht getrennt bin. Und das war so absurd, das zu erleben, das war so irre, also sozusagen, ich ist ja verrückt, ich bin im tiefsten Inneren diese grenzenlose Liebe, dieser weite Leerraum, das ist was gemeint ist, wenn man Mensch sagt, das hat mich total umgehauen. Ich hab 3 Tage nur gelacht. Ich dachte, jetzt sind alle Probleme der Welt sind jetzt weg. Jeder Gedanke, der hat mein Gehirn gekitzelt. Das war total eine total verrückte Zeit, bis die Probleme wieder kamen.
Ah, Mann, doch nicht alles gelöst.
So, und ich habe ja vorher gesagt, ob es Schlüsselerlebnisse gab.
Ja.
Das war das Zweite, und das Dritte war damit dann eben verbunden, zu merken, ach, wie krass, selbst wenn wir diese Bewusstseinsebene erreichen, wodurch auch immer, Meditation, Satsang, Pilze, Ecstatic Dance, es gibt so viele Zugänge, ist irre.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen, die irgendwie 24/7 in diesem Zustand sozusagen geöffnet sind. Das würde man vielleicht als die Erleuchteten bezeichnen. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit selbst als Mensch, der von anderen als erleuchtet bezeichnet wird, glaube ich, wir bleiben alle Menschen.
Ja.
So, und das ist eigentlich dann das eigentliche Schlüsselerlebnis gewesen, zu merken, krass, aus dieser Perspektive von All-Eins-Sein erscheinen mir diese ganzen Themen und Schwierigkeiten, die sich auch jetzt noch ja immer wieder aufwerfen, so von einem ganz anderen Hintergrund und macht das so unwahrscheinlich menschlich. Mhm. Und dass das gleichzeitig existieren kann und eben auch darf und soll, das ist das, was für mich die Faszination ausmacht.
Mhm. Sag mal,
wieso ich immer die ganzen Jahre über bei der Stange geblieben bin. Entschuldigung.
Mhm. Ja, das ist gut. Was würdest du sagen, ist die Kernaufgabe, die du da den Menschen bringst? Also bringst du sie ins Bewusstsein oder inwiefern unterstützt du ihre Transformation?
Ja, tatsächlich, wenn ich sehr verkürzt sage, ist es tatsächlich, einen Beitrag zu leisten für diese Gleichzeitigkeit. Mhm. Das spiegelt sich für mich ein bisschen in diesem Ausspruch. Bin ich ein Mensch, der eine Seele hat? Oder bin ich eine Seele, die ein Mensch hat?
Was denkst du?
Ich denke eben beides.
Okay.
Weil mit Gleichzeitigkeit meine ich glaube, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo es wichtig wird, ein herz- und seelenzentriertes Leben zu gestalten. Mhm. Ich glaube, dass wir in so einem totalen Wertewandel sind, wo dieses hier meins, da deins und ich mehr und andere weniger und so, wo das einfach jetzt so vor die Wand gefahren ist. Wo diese ganzen Gierstrukturen einfach irgendwie komplett so den Planeten und uns so kaputt machen, dass das ja so deutlich ist, dass es nicht weitergeht. Ich meine, das gibt es ja seit den 70er Jahren, gibt es schon Bücher und irgendwie das Wachstum hat ein Ende. Das ist nichts Neues, aber meine Überzeugung ist, und deswegen halt mein Beitrag auch an der Stelle, ich glaube, es geht darum, wirklich auf eine völlig neue Art des Miteinander zu finden. Ein viel menschlicheres, eben seelenzentrierteres Selbstverständnis aber dafür zu brauchen. Mhm. Und da sehe ich sozusagen meinen Anteil.
Ah, okay. Also du sagst, es ist was die Gesellschaft gerade braucht.
Ja.
Und wo du deinen Beitrag zur nicht nur persönlichen, also individuellen, sondern irgendwo auch als Gesellschaft ganzheitlichen Transformation beitragen kannst.
Ganz genau. War das ein Satz?
Ja, keine Ahnung, ich glaube schon. Ja, worüber geht eigentlich dein neues Buch, was du gerade schreibst?
Genau darüber.
Ja.
Genau darüber. Es soll genau dafür ein Bewusstsein wecken, was es heißt, ein seelengeführtes Wesen zu sein. Und dass ich das so ein bisschen rausnehmen möchte aus diesem esoterischen Sprachgebrauch. Irgendwie, das hat man ja mal noch gern schnell, wenn man sagt, so herzzentriert oder seelenzentriert. So, und ich will mit meinem Buch einen Beitrag leisten, das aus dieser esoterischen Ecke rauszunehmen.
Das ist wichtig.
Weil das ist ganz real, es ist ganz lebenspraktisch. Und es ist sogar mehr als das. Es ist sogar das, was aus meiner Sicht, was wir sogar brauchen. So, und wie das ganz pragmatisch dann einfach auch heißt, wie lerne ich meine Intuition zu hören und ihr auch zu folgen? Na, weil anders als verstandesgeführt heißt ja seelengeführt auch von Dingen geleitet zu sein, die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt erklären kann. Und ich weiß, dass jeder von uns entweder das selber schon mal erlebt hat oder Leute kennt, die sagen, ich habe mich dann dafür entschieden, ich wusste gar nicht warum. Aber ich hatte das Gefühl, das ist jetzt mal dran oder das möchte ich oder ich gehe hier längs statt da längs und plötzlich ist das passiert.
Ja.
So.
Ja.
Und das aus meiner Sicht darf viel, viel, viel mehr werden. Ja, weil wir baden in so einer Flut, in so einer Fülle von Verbindungen. Und aus meiner Überzeugung sind diese ganzen feinen Verästelungen, in denen wir schwimmen, das ist wie so Meeresströmungen so im Ozean. So. Und meine Überzeugung ist, dass wir da nicht einfach immer nur in so einem krassen Dampfer uns da reinsetzen und dann irgendwie volle Kraft voraus, gerade Kurs, sondern ich glaube, es gibt so eine tiefere Weisheit in dieser Lebensbewegung, in der wir uns befinden. Und das hat viel mehr damit zu tun, diese Lebensströmung zu verstehen und denen sich auch hinzugeben.
Ah, vorhin hatten wir das Wort doch schon irgendwie Hingabe, oder? Wo war das noch?
Ja, als ich davon sprach, dass wir nicht es schaffen können, in uns das Nichts zu finden, sondern dass wir uns dem Nichts öffnen und uns ihm hingeben. Weil sonst ist ja immer noch einer da, der was will und das ist einfach zu viel fürs Nichts. Der muss sich auch ein bisschen in Demut üben, der Teil.
Interessant.
Da kam schon mal das Wort Hingabe.
Um so ein bisschen auf die Zielgerade zu lenken.
Ja.
Ich dachte mir, was noch interessant ist, um ja, vielleicht unsere Welten noch ein bisschen mehr zu verbinden. So, ich bin ein Typ, der sehr im im physischen, im körperlichen, geerdet ist. So, ich mag Bewegung, ich mag Berührung. Das finde ich alles fantastisch. Und du hast ja auch gesagt, es ist wichtig, das ganze Konzept, was du bringst, aus diesem Esoterischen ein bisschen rauszubringen.
Ja.
Bin ich völlig bei dir. Weil ich habe auch jetzt mit genug Leuten gequatscht, die irgendwie voll esoterisch unterwegs sind. Und ich habe die natürlich auch so ein bisschen gejudged, aber ich sage so, hey, guck mal, du lässt deinen Körper hier irgendwie komplett den Bach runtergehen, also sind körperlich einfach in schrecklichem Zustand, fühlen da wie keine Anbindung mehr an sich selbst. Und du hast ja auch gesagt, hey, du machst Breathwork zum Beispiel, du sagst, es ist wichtig, um irgendwo auch wieder eine Verbindung zum eigenen Körper, vielleicht auch gezielt zum eigenen Herzen zu haben.
Ja.
Und ich würde mal sagen, welche Rolle spielt denn diese Physikalität, ist das ein Wort? Ich glaube schon. Welche Rolle spielt Körperlichkeit, auch Gesundheit, ja, die Anbindung zum Körper in dem ganzen Kontext?
Ja, eine ganz und gar wesentliche Rolle. Weil ohne diesen Aspekt sehr nach vorne zu rücken, ist das ganze andere entweder eben Dünnsinn, esoterisch oder reine Theorie. Das heißt, auch wenn ich jetzt selber ein Buch schreibe, ich komme ja komplett aus der Praxis und aus meiner Erfahrung und aus meiner Perspektive macht all dieses, auch diese schönen Worte, die machen nur dann Sinn, wenn ich sie verkörpern kann. Es geht um eine Verkörperung. Und ich möchte eine Verkörperung sein von diesen Facetten, die ich heute viel angesprochen habe.
Ja.
Und deswegen habe ich meine tägliche Praxis und es gibt da ständig viel zu tun, weil da dieser ganze Konditionierungsmüll und das, was ich vorher beschrieben habe, diese Geschichte und das Menschsein, das Persönliche, verschwindet ja nicht, bloß weil ich mal irgendwie ein paar Tage im Bliss durch die Gegend geschwebt bin. So. Ich will aber trotzdem auch eine Verkörperung sozusagen von diesem Zugang zum Bliss sein.
Ja.
So. Und ich will auch mit Menschen sein, deren Körper so sind. Also ich glaube, es geht darum, wirklich auch, dass jede Zelle ein Ausdruck auch ist von dieser inneren Erkenntnis, von dieser Schau, von dieser Haltung. Es geht um Verkörpern. Mhm. Es geht nicht um Quatschen.
Ja, wie schauen diese Körper denn aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Wie die Körper ausschauen?
Ja, wie schauen diese Körper denn aus? Du hast gesagt, du willst ja umgeben sein von Menschen, deren Körper das auch widerspiegeln.
Ah, das hat, genau, witzig, dass du so fragst. Das hat überhaupt nichts mit dem Aussehen zu tun. Ah, wenn du fragen würdest, wie fühlen sich die Körper an? Oder so, das wäre interessant.
Ah, das ist spannend, ja. Ja, dann beantworte auch die Frage mal.
So, naja, du kannst es mal selber ausprobieren. Wenn du mal deine Freundin bittest bei der nächsten, weiß ich nicht, ihr macht eine kleine Massage und sie soll einfach mal nur eine Hand auf deinen Körper legen und es müsst, also ja, das ist ja deine Wahl, das Experiment ist sehr facettenreich, weil sie soll einfach dabei an was richtig Schwieriges denken, wo sie total Stress mit hat, keine Ahnung, Strafzettel, was ganz Fieses, wo sie richtig Angst hat und dann spür mal, wie sich ihre Hand anfühlt auf deinem Körper.
Interessant.
So. Und dann soll sie die Hand wegnehmen, ein bisschen schütteln, du dich auch. Und dann soll sie nochmal die Hand auf deinen Körper legen. Und diesmal soll sie sich aber verbinden mit einer ganz starken, positiven Erfahrung, mit einer liebevollen Haltung, mit einer ganz starken Dankbarkeit. Spüren zu können, ein Wesen zu sein, was voller Feinsinn und Liebe diesen Körper berührt. Und dann spür mal dann, wie sich die Hand anfühlt.
Ah, spannend. Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Ich erinnere mich noch, als wir beim Lauri in München auf dem Event waren.
Mhm.
Warst du da dabei?
Mhm.
Ich glaube schon, aber wir haben nicht so viel gequatscht.
Ja, genau.
Wenn ich mich erinnere. Wir haben
so waren viele gequatscht. Leute und ich. Oder gab es zwei? Ich weiß nicht, ich war auf jeden Fall bei einem dabei.
Ja, ja. Mhm. Ja, genau. Ja, und ich weiß noch, da hat die Alexandra, die war auch dabei und die hat das auch mit mir gemacht und die meinte so: Ja, Tim, hier, spür mal. Und die hat mir nur die Hand auf den Rücken gelegt, glaube ich. Und also das war ein wirklich krasser Moment, weil ich war so, oh, okay, das fühlt sich ganz anders an. Ja, sie hat gesagt, ich gebe dir mal ein bisschen was mit. Und ich war so, oh, krass.
Ja,
okay, wenn es so spürbar ist, dann ist das für mich, dann ist das für mich greifbar, weißt du? Dann ist es für mich mehr als nur Theorie oder irgendwas esoterisches
genau.
Geplapper
genau.
oder so. Ja. Das finde ich ziemlich cool.
Ja, und weißt du, wenn wir als solche Körper hier durch die Welt gehen würden, die das verkörpern, da können wir jetzt nochmal eine Stunde drüber sprechen, wie diese ganze Biochemie funktioniert und wie unsere Hypophyse den Zellen die Signale gibt, die sie eben gibt und wie sehr das davon abhängt, welche Haltung und innere Überzeugung ich habe.
Ja.
Auch mit was dann unsere Zellen ganz biologisch, also das sind so Eiweißpeptidketten, die sich dann so andocken. Und aber wie gesagt, das würde für heute jetzt zu weit führen.
Ich denke aber auch, stell
mir vor,
nächstes Mal gerne.
Genau. Stell dir mal vor, wir laufen jetzt als Körper so durch die Welt und haben das so ganz und gar verinnerlicht, was es ist, so ein Ausdruck zum Beispiel von Dankbarkeit zu sein.
Mhm.
Oder diese Wertschätzung, dass es wichtig ist, menschlichen Kontakt zu haben. So, wie das dann ist, weißt du, was ich, wenn du an der Schlange stehst oder ob man dann irgendwie an der Krabbelkiste bei Aldi mit derselben Gier noch schnell das günstigste Produkt da sich rausziehen will. So, weißt du?
Was ist das denn für ein Beispiel?
Naja, das ist mir gestern, das war jetzt so eine Dokumentation nach dem Zweiten Weltkrieg, das war jetzt schon verständlich, aber wenn dann einfach so Nahrungsmittelknappheit ist und dann es ein Hauen und Stechen gibt, irgendwie, weil jeder irgendwie da seine Portion sichern möchte, was man ja verstehen kann jetzt, also jetzt im Extremfall, glaube ich, wer weiß, wie man sich selber verhalten würde. Aber ich stelle mir halt manchmal so eine Welt vor, weißt du, wo das so normal ist, mit dem Körper so verbunden zu sein, dass ich, was weiß ich, im Straßenverkehr, dass ich jemanden vorlasse und es ist einfach dann ein freundlicher Moment und man lächelt sich an, man spricht drei Sätze. Also fahren wir mit dem Auto durch Hamburg, ich habe 20 Jahre meine Praxis in Hamburg gehabt. Das ist, das ist Straßenkampf manchmal so. Und wie absurd ist das? Was habe ich da für einen Stress im eigenen Körper und im anderen? Und so meine ich das, wenn wir das ganz praktisch erleben, dann hat es ja auch nichts mehr Esoterisches. Wir sind dann zusammen und reden auch ganz anders miteinander. Wir sind viel offener. Wir verhalten uns offener einander gegenüber.
Ja, ich glaube, das ist ein schöner Impuls einfach. Vielleicht auch für alle, die zuhören. Einfach, wo können wir einfach ein bisschen mehr die positiven Facetten des Menschseins verkörpern und in die Welt rausbringen? Wo können wir ein bisschen mehr Dankbarkeit zeigen? Wo können wir ein bisschen besser mit uns selber, was ja auch einer der wichtigsten Punkte meiner Arbeit irgendwie ist, ein bisschen besser mit uns selbst umgehen, mit unserem Körper, aber auch unserem Geist. Und wie spiegelt sich das dann auch direkt auf unseren Umgang mit anderen Menschen? Ja, deswegen sage ich auch, für mich persönlich ist es ein wunderbarer Start, einfach mal anzufangen beim eigenen Körper, bei der Fitness, bei der Gesundheit, bei der eigenen Energie, die man auch an den Tag bringt, ja, um gute Sachen zu machen. Weil ich glaube, wenn wir uns einfach gut fühlen, ja, wenn wir auch zufrieden mit uns selbst sind, und ich meine nicht nur körperlich, aber einfach zufrieden mit, ja, einfach mit einem Wohlbefinden durch die Welt gehen, dann können wir auch anderen Menschen ganz anders begegnen. Deswegen sage ich halt, hey, ich helfe den Leuten gerne dabei, so ihren Körper zu optimieren, ihre Gesundheit, sich einfach gut zu fühlen, ja, sich einfach besser zu fühlen. Ich hade auch oft mit diesem Begriff Fitness. Ich denke eher, es geht um Wellness irgendwie. Das gefällt mir ganz gut, das Wort. Ja. Aber denken die meisten eher an Whirlpools oder so.
Ja, und ich kann jedem, der dich noch nicht persönlich kennt, wirklich das nur ans Herz legen, weil ich weiß ja, wenn ich dich erlebe, ist ja immer so, das so spürbar, dass du so mit dieser positiven, auch so wertschätzenden Grundhaltung da bist.
Darum geht's.
So, ja, und das macht einfach was und das ist so, so motivierend und ist so, so schön. Also, ja, Leute, geht zu Tim.
danke fürs Bestätigen. das ist cool. Sehr, sehr geil. Ja. Mega. Hey, der Gast hat immer das letzte Wort. Was möchtest du den Hörern noch mitgeben?
Be true to yourself. Das wäre für mich eigentlich der Schlüsselsatz. So, sei was, sei wer oder was du bist. Sei wahr mit dir. Sei wahrhaftig.
Danke. Finde ich gut. Das war's mal wieder bei Freistark Sexy. Ich hoffe, der Podcast hat dir gut gefallen. Wenn du Freude dran hattest und noch mehr Content in der Richtung suchst, dann kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen, unter Tim Reich, zusammengeschrieben, oder auf YouTube. Dort findest du mich unter genau demselben Namen. Einfach mal suchen oder benutzt die Links in den Shownotes. Und bevor du jetzt abhaust, hast du bei dem Talk heute irgendeinen Mehrwert für dich rausziehen können? Irgendwas Neues lernen können oder einfach das Gespräch genossen? Wenn ja, würde ich dich um 10 Sekunden deiner Zeit bitten und den Podcast kurz mit 5 Sternen zu bewerten. Egal ob auf Spotify, auf iTunes oder wo auch immer du ihn anhörst, lass bitte eine gute Bewertung da. Das hilft mir massiv weiter und empfehle den Podcast auch gerne an die Leute weiter, die auch davon profitieren würden. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.